Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
Mit einem Mann, der seit vielen Jahren im Film unterwegs ist, als Drehbuchautor, als Filmproduzent, inzwischen auch als Professor an der Filmhochschule in München. Guten Morgen und herzlich willkommen, Ulrich Limmer.
Guten Morgen.
Es gibt einen Grund, weshalb Sie hier sind, beziehungsweise einen Anlass. Stonk, der Kultfilm aus den 90er Jahren, kommt auf die Theaterbühne in Esslingen. Premiere ist, glaube ich, übermorgen an der Württembergischen Landesbühne. Und Stonk hat nicht nur mit Helmut Dietl zu tun, sondern auch mit Ulrich Limmer.
Ja, also Helmut Dietl und ich haben damals das Drehbuch gemeinsam geschrieben. Ich habe jahrelang an der Idee herumgebastelt, daraus einen Film zu machen, bis dann Helmut Dietl eingestiegen ist. Und dann wurde es natürlich sehr schnell konkret, weil Helmut Dietl einer der ganz großen Namen als Regisseur und als Autor war. Leider Gottes war, er ist verstorben. Und dann saßen wir 2 Jahre zusammen und haben ein Drehbuch erarbeitet aus einem Fall, der nach Komödie geschrien hat.
Aber natürlich auch sehr viele tragische Momente hatte, wobei ich mir vorstellen kann, der Druck auf die Produzenten, auch der Druck auf Drehbuchautor, Regisseur war deshalb groß, weil der Stoff gewaltig war, das heißt die Fallhöhe dann auch entsprechend?
Naja, erstmal gab es viele Leute, die überhaupt nicht dran geglaubt haben, dass das ein Komödienstoff ist, dass man daraus einen Film machen sollte und machen darf. Viele haben es missverstanden am Anfang und gesagt, ihr macht eine Komödie über Hitler, was nicht der Fall ist. Wir machen eine Komödie über ein Pressehaus, das die deutsche Geschichte in großen Teilen umschreiben wollte, so wie es dann auch später der Chefredakteur formuliert hat.
Krone und Jahr, der Verlag,
genau,
mit Stern.
Es gab auch Förderinstitutionen, die am Anfang uns nicht gefördert haben, weil sie gefragt haben, wer will das denn sehen? Am Schluss wollten es 2 Millionen Menschen sehen. Wer von Anfang an daran geglaubt hat, und das muss ich wirklich ganz stark betonen, war nicht nur Helmut Dietl, sondern es war auch der damalige Chef der Bavaria, Günter Rohrbach, der das über Jahre unterstützt hat und begleitet hat und als Produzent verantwortet hat. Wir waren ihm da und sind ihm da immer noch sehr dankbar. Ohne ihn wäre das auch nicht gegangen.
Und bei Dietl kam natürlich dazu, der Name hat natürlich auch in Schauspielerkreisen immer auch dazu geführt, dass die Besten und Schönsten und Tollsten zugesagt haben.
So ist es. Also das war wirklich wunderbar natürlich, weil wir konnten, also es gab eigentlich keine Absage. Ja, jeden, den wir haben wollten, ist sofort nach München gereist, um Helmut Dietl zu treffen. Und wir sind dann in diesem berühmten Romagna Antica, das es ja nicht mehr gibt in der Form, das das Vorbild war dann für Rossini, Abendessen gegangen. Das waren immer sehr besondere und auch lustige Abende mit den größten Darstellern, die man sich vorstellen kann, da zu sitzen und über das Drehbuch zu reden.
Also die beiden Hauptrollen, Kujau wurde gespielt von Uwe Ochsenknecht damals. Und dann der Sternreporter Heidemann von Götz-George.
Das haben viele Leute anfangs gar nicht so verstanden. Das stand für den Helmut Dietl sehr früh fest, dass das Götz-George sein muss. Und damals war Götz-George ja bekannt als Schimanski und als so ein raubeiniger, Fliegerjacken tragender Hautruf, der so vernuschelt spricht und sich im Ruhrpott da bewegt. Der Dietl hat in ihm auch etwas anderes gesehen und der Götz-George hat es dann auch wirklich wunderbar gespielt. Der hat auch dafür dann den Deutschen Filmpreis bekommen. Der hat zum ersten Mal seit vielen, vielen Jahren seine komödiantische Ader zeigen können, die darin besteht, dass er sehr ernst ist.
Ja.
Viele Leute haben ja nicht verstanden oder wollen bis heute nicht verstehen, dass Komödie eine sehr, sehr ernste Angelegenheit ist. Wir kommen ja aus einer anderen deutschen Tradition, da hieß es früher Lustspiel. Ein schrecklicher Begriff, Lustspiel, sowas wie die 3 von der Tankstelle. 3 Männer stehen da, kochen und freuen sich und singen und sind lustig und lachen. Das ist keine Komödie. Komödie ist eine sehr, sehr ernste Angelegenheit.
Ulrich Limmer ist unser Gast heute Vormittag in SWR 1. Leute, der Mann, der in München eine Professur hat an der Filmhochschule, der eine eigene Filmproduktionsfirma hat und der zusammen mit Helmut Dietl, lang ist es her, Stonk gemacht hat. Ein Film, der, glaube ich, sogar damals für den Oscar nominiert war, ihn aber leider Gottes nicht gekriegt hat.
Ja, ihn leider nicht gekriegt hat. Wir haben verloren gegen Catherine Deneuve. Das ist ehrenvoll.
Okay.
Aber allein unter diesen 5 Auserwählten zu sein, ist schon eine wahnsinnige Ehre. Ja,
wobei wir jetzt fast bei der MeToo-Debatte wären.
Fast.
Wenn der Name Catherine Deneuve fällt.
Fast.
Also MeToo-Wedel sparen wir uns noch ein bisschen auf und reden abschließend insofern über Stonk, als Stonk jetzt auch auf der Theaterbühne Premiere haben wird, Übermorgen in Esslingen, Württembergische Landesbühne. Was haben Sie gemacht, getan, verändert?
Es kam auf uns zu, die Württembergische Landesbühne, der Intendant Herr Schirmer und sein Autor, Dramaturg und Regisseur Markus Grube, und haben uns erzählt, was sie da machen wollen, also der Witwe von Helmut Dietl, der Tamara Dietl und ich, die wir beide sozusagen über die Verfilmungsrechte und beziehungsweise die Theaterrechte verfügen, und waren so überzeugend, dass wir gesagt haben, okay, dann macht es doch. Und dann hat Markus Grube eine Theateradaption dieses Drehbuchs gemacht, die wirklich toll war. Das hätte ich nie gedacht, dass das so funktioniert. Jetzt bin ich kein Theaterautor, ich kenne mich nicht aus, wie man Theater schreibt. Ja. Ist ja was anderes als Literatur oder als Drehbuch. Aber der hat das wirklich ganz großartig gemacht. Das war ein Vergnügen, das zu lesen. Übermorgen sehe ich es. Ich bin total gespannt. Ich freue mich da total drauf. Das ist eine große Ehre und große Freude nach so vielen Jahren, eine Adaption davon auf der Bühne zu sehen.
Wobei ich mir das generell ganz schwierig vorstelle, sozusagen vom einen Genre ins andere zu springen. Also einen Roman zu verfilmen oder aus einem Film, einem berühmten Film, den viele gesehen haben, jetzt ein Theaterstück zu machen.
Ja, ich glaube eher, ich will da niemanden Angst machen, ich glaube eher, es ist für die Schauspieler eine ganz große Herausforderung. Für mich, ich werde da nervös drin sitzen und hoffen, dass es funktioniert. Ich zittere sozusagen für die auf der Bühne stehen, und akzeptiere da jegliche Form von Adaption. Das muss verändert werden, das geht ja gar nicht anders. Das ist der gleiche Weg, wie man als Autor, als literarischer Autor natürlich unter Umständen Bauchweh hat, wenn man die Verfilmung sieht. Es geht immer darum, ob man den inneren Kern, die innere Wahrheit der Geschichte trifft. Man wird nie jedes Komma verfilmen können, wenn man Literatur adaptiert, oder jede Szene übertragen können, wenn man aus einem Film ein Theaterstück macht. Das ist ganz klar.
Wobei natürlich auch der zeitliche Abstand, denke ich, eine Rolle spielt. Also ein Film, der Anfang der 90er Jahre entstanden ist, jetzt im Vergleich mit einem Theaterstück aus dem Jahr 2018, da ist ja auch zwischenzeitlich sehr viel passiert.
Da ist viel passiert, ich glaube aber, dass die Aktualität mindestens noch gewonnen hat. Also die andere Betrachtung der deutschen Geschichte im Dritten Reich, dieser Versuch wird ja immer aktueller. Wir hören das, was die AfD sagt. Wir hören das, was viele rechtsreaktionäre Kreise sagen über diese Zeit. Also diese Reinwaschung oder die versuchte Reinwaschung von Adolf Hitler, die andere Betrachtungsweise der Nazizeit, ist ja heute noch leider Gottes genauso aktuell wie damals. Eher noch zugenommen. Also da dagegen zu steuern und da nochmal wirklich Zeichen zu setzen, finde ich absolut wichtig und richtig.
Kennen Sie Dieter Wedel persönlich, Herr Limmer?
Ich bin ihm einmal begegnet. Daraus zu schließen, dass ich ihn kenne, wäre jetzt zu viel gesagt. Wir haben nie zusammengearbeitet.
Der Eindruck dieser Begegnung, der bei Ihnen hängen geblieben ist?
Ein sehr von sich überzeugter Regisseur und Autor, der sehr genau weiß, was er will, und der sehr genau weiß, wie er mit Leuten umzugehen hat.
Simon Verhoeven, auch im Filmgeschäft tätig, der Sohn von Senta Berger, sagt, Dieter Wedel sei ein eitler, egomanischer Schreihals.
Also ich tue mir schwer, in der Öffentlichkeit Leute zu verurteilen, die ich nicht wirklich besonders gut kenne. Und wenn, dann muss ich es mit denen persönlich ausmachen. Ich kann über Herrn Wedel keine Aussage treffen. Was jetzt ihm vorgeworfen wird, muss man nachprüfen, das ist überhaupt keine Frage. Wenn das justiziabel ist, dann muss er vor Gericht gestellt werden, das ist überhaupt keine Frage. Wie man ihn persönlich findet, muss jeder für sich selber entscheiden, und ob er mit so jemandem zusammenarbeiten will oder nicht. Sie haben in Ihrer vorherigen Anmoderation gesagt, es geht um Geld, Macht und
Sex.
Und Sex. Ja. Ich weiß nicht, ob ich da der kompetenteste Partner bin, darüber zu reden. Natürlich ist im Filmgeschäft, so wie in allen Geschäften, wo es sich so konzentriert auf einige wenige Personen, die Gefahr da, dass da Machtmissbrauch passiert. Und ich hoffe für jede Frau, die dem ausgesetzt ist, dass sie dem klare Schranken setzen wird. Und ich hoffe für die Männer, dass sie diese Macht nicht missbrauchen.
Ja, wobei das jetzt sehr understatementmäßig formuliert worden ist von Ihnen, gerade vor dem Hinblick, dass ein großer Filmproduzent aus Hollywood ja offenbar Dinge gemacht hat, für die er, wenn nur die Hälfte davon stimmt, für den Rest seines Lebens ins Gefängnis müsste.
Ja, absolut. Also ich kenne Herrn Weinstein nicht. Ich finde das katastrophal, was man ihm vorwirft. Wenn sich das als wahr herausstellt, dann wird er natürlich ins Gefängnis kommen, und zwar zu Recht, das ist überhaupt keine Frage. Ich sitze jetzt hier als sozusagen als Vertreter einer Branche, die plötzlich in den Verruf geraten ist. Wir erleben jetzt gerade mit, dass das Theater, Beispiel Burgtheater, jetzt auch in den Verruf gerät. Ich glaube, in allen Bereichen, was ich gerade sagte, wo die Macht so konzentriert ist auf ganz wenige Menschen, da können solche furchtbaren Dinge passieren, so ein furchtbarer Machtmissbrauch. Und dem muss man natürlich einen Riegel vorschieben.
Gibt's denn, Herr Limmer, diese Strukturen heute noch? Also, eine junge Schauspielerin möchte Karriere machen, möchte einen Job kriegen, ja, und da gibt es einen Produzenten und einen Regisseur und diese beiden Männer haben die Möglichkeit, ihr zu dieser Rolle zu verhelfen, wenn die ein oder andere Gegenleistung kommt.
Also ich hab's bei mir noch nie erlebt. Ja, ich weiß nicht, wie manche Regisseure damit umgehen. Ich höre es manchmal von Schauspielerkolleginnen natürlich, die dann sagen, da waren schon irgendwelche Einladungen auf ein Hotelzimmer oder sowas. Und die haben dann einfach Nein gesagt und haben dann unter Umständen auch die Rolle nicht bekommen. Ich finde das sehr, sehr gut, wenn die Nein sagen. Und wenn sie Ja sagen, müssen sie es mit sich selber ausmachen. Das ist eine Frage der persönlichen Entscheidung. Das hat natürlich nichts zu tun mit dem, was da im Raum steht von Vergewaltigung. Das ist was völlig anderes. Das ist eine Katastrophe, so etwas.
Ja. Eins noch, ist es auch gut, dass dieses Schweigekartell, das es im Falle Wedel offenkundig gegeben hat, jetzt endlich aufgebrochen wird?
Absolut. Also ich hoffe auch sehr, dass die Verantwortlichen, die da beteiligt waren, wirklich zur Verantwortung gezogen werden. Das kann nicht sein, dass jemand solche Dinge tut und es wird einfach darüber hinweggeschwiegen, weil man sagt, er bringt uns Quote. Das kann nicht sein.
Wie gehen Sie als Filmproduzenten beispielsweise mit einem Schauspieler um, den Sie eigentlich wollen, den Sie schätzen, von dem Sie aber auch wissen, dass er bei der Arbeit unfassbar kapriziös und schwierig ist?
Man erwartet von einem Schauspieler, dass er sehr, sehr viel seiner Person, seines Inneren zeigt, um die Rolle, die er spielt, auszufüllen. Also das ist ein extrem schwieriger und zu respektierender Beruf, wenn vor allen Dingen einer wirklich seine ganze Persönlichkeit in so eine Rolle mit einbringt. Dass das dann mitunter dazu führt, dass jemand Übersensibilitäten entwickelt, damit muss ich umgehen, damit muss der Regisseur umgehen. Aha. Das hat natürlich alles seine Grenzen. Aber wenn es darum geht, dass er Kolleginnen und Kollegen gegenüber unverschämt wird oder anzüglich oder sonst, dann muss man natürlich einschreiten. Und dann muss man sagen, jetzt ist einfach Schluss.
Ja. Über Götz George, der ja Heidemann gespielt hat, in der Verfilmung der Hitler-Tagebücher haben wir gesprochen. Auch kein Pflegeleichter, aber keiner, der Grenzen überschritten hat?
Nee, also ich habe Götz George erlebt als jemand, der unglaublich respektvoll mit dem Team umgegangen ist. Also das habe ich noch nie erlebt, der wirklich buchstäblich, wenn ein Beleuchter genießt hat, gefragt hat, brauchst du irgendwas, um mal was aus der Apotheke? Und zwar ernst gemeint.
Ja.
Der sich wirklich verantwortlich gefühlt hat für die Leute, mit denen er gearbeitet hat, mit hohem Respekt dem Team gegenüber war. Aber natürlich auch, und das ist selbstverständlich, auch den Respekt erwartet hat.
Ja. Wie war denn die Kooperation, die Zusammenarbeit mit Bruno Ganz? Sie haben ja diesen Film gemacht über das Sterben des Tiziano Terzani, des großen Spiegelreporters, in dessen Verfilmung dann Bruno Ganz Terzani gespielt hat.
Die Zusammenarbeit mit Bruno Ganz war großartig. Also ich hatte das Glück, dass wir auch super miteinander auskamen. Das war wirklich ein Phänomen. Also als wir ihn zum ersten Mal getroffen haben, der Regisseur Chubaya und ich, war er erstmal skeptisch, was denn das werden soll für einen Film. Und als ich dann sagte, wir werden keinerlei Rückblenden machen, das heißt, sie werden alles erzählen. Da weiteten sich seine Augen und da war klar, er ist dabei. Das ist so eine große Aufgabe für ihn gewesen, so wahnsinnig viel Text und eigentlich einen Film auf seinem Kopf, auf seiner Erzählung aufzubauen, ist natürlich eine ganz große Herausforderung. Dem hat er sich gestellt, er hat 3 Monate lang wirklich den Text gelernt, wie auf einem Theater. Er kam zu dem Drehort und hatte das ganze Buch im Kopf. Und wir hatten eine Szene zum Beispiel, da war 12 Minuten lang seine Erzählung, 12 Minuten, im Film sind nur noch 10 Minuten. Und wir haben da 2 Drehtage angesetzt dafür, weil wir immer gedacht haben, er muss wieder ansetzen. In Wahrheit hatten wir am Vormittag diese 2x12 Minuten gedreht und im Kasten.
Okay.
Unglaublich.
Also wenn Sie die Last auf den Schultern des Schauspielers ansprechen, es gab ja Jahre davor schon mal eine Rolle, die Bruno Ganz gespielt hat, bei der die Last ja auch immens gewesen sein muss, als er Hitler gespielt hat im Untergang.
Ja, ich habe ein paar Mal versucht, mit ihm darüber zu reden. Da wollte er nicht drüber reden. Ich hatte das Gefühl, er hat ja einen Bayerischen Filmpreis bekommen und er ist nicht zur Verleihung gekommen. Er hat eine Videoschalte gemacht nach Zürich. Ich hatte das Gefühl, dass er diese Rolle gespielt hat und damit war es für ihn abgeschlossen. Er wollte damit nichts mehr zu tun haben. Er wollte sozusagen sich abarbeiten an Adolf Hitler, aber dann ist auch genug. Er wollte mit der Figur nichts mehr zu tun haben.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.
Ulrich Limmer ist unser Gast heute Vormittag in SWR 1. Leute, das heißt eigentlich ganz korrekt müsste es heißen Professor Ulrich Limmer, weil Sie an der Münchner Filmhochschule eine Professur haben. Wofür?
Für Produktion und Medienwirtschaft. Da bin ich geschäftsführender Professor dieser Abteilung 5, heißt es intern. Aha. Für Produktion und Medienwirtschaft.
Was heißt Produktion und Medienwirtschaft übersetzt für diejenigen, die sich im Filmgeschäft nicht so auskennen?
Wir bilden junge Studentinnen und Studenten aus, um entweder Produzent zu werden oder Producer zu werden in einer größeren Firma oder in einen Verleih zu gehen oder zu einem Streamingdienst zu gehen oder in einen Weltvertrieb zu gehen. Wer gerne Autor werden will, kann das bei uns auch beginnen. Also das ist breit gefächert. Und die Medienwirtschaft heißt, dass sie eine gewisse Erfahrung, einen gewissen Erfahrungshorizont bekommen sollen über den ganzen Medienbereich in Deutschland.
Ja, ist dann schlussendlich auch Betriebswirtschaft, weil Rechnungen und Budgets auch eine Rolle spielen?
Das spielt mit rein. Natürlich sind es keine Betriebswirtschaftler, die da rauskommen. Wir haben öfters Bewerberinnen und Bewerber, die einen Bachelor haben in Betriebswirtschaft. Sind uns herzlich willkommen. Es sind mir aber auch herzlich willkommen Leute, die vorher eine Lehre gemacht haben als Bäcker oder Bäckerin und plötzlich sagen, mein Lebenstraum ist ganz woanders. Also sprich Leute mit Lebenserfahrung, die wissen, worauf sie sich einlassen.
Wie schwer ist es, da in die Filmhochschule in München reinzukommen?
Es ist nicht so ganz einfach. Wir wählen da sehr genau aus. Wir haben zwei Auswahlverfahren, ein schriftliches und ein mündliches Verfahren. Wir schauen uns die Leute sehr genau an und hoffen dann, diejenigen zu finden, die die höchste Begabung haben.
Klopfen deshalb möglicherweise weniger Leute an als früher, weil die Produktionsbedingungen, die Arbeitsbedingungen, die gesamtgesellschaftlichen Bedingungen letztlich für Jobs dieser Art sich verschlechtert haben?
Wir haben ja in Deutschland insgesamt 7 Filmhochschulen plus einige Medienbereiche in Universitäten. Also wir bilden sehr, sehr viel aus in Deutschland. Das in einer Zeit, in der, wem sage ich das, Sie bekommen es mit vom SWR, wie alle Rundfunkanstalten, wir sind in einer völligen Umbruchssituation. Das Internet stellt alles auf den Kopf, nicht nur den Einzelhandel, sondern auch die ganzen Medienbereiche. Wir wissen noch nicht genau, wohin die Reise führt. Wir merken nur, dass wir auf einer Reise sind. Mhm. Und die Reise wird, das Ziel dieser Reise, wissen wir, wird sehr stark bestimmt von Unternehmen, die nicht in Europa angesiedelt sind, ohne die jetzt nennen zu wollen. Aber Sie ahnen, welche ich meine. Da steht ein unglaubliches Geld dahinter, die bestimmen den Markt.
Wie ist es mit den klassischen Produktionsformen und den Klagen, dass die Produktionsbedingungen sich eben auch kontinuierlich verschlechtert hätten?
Das tun sie leider. Also die Klagen sind leider Gottes berechtigt. Wenn wir Produzenten klagen, dann klagen wir ja, was uns oft unterstellt wird, nicht für uns, ihr wollt mehr Geld haben, sondern wir klagen ja für die ganze Branche. Wenn wir nicht drehen, dann drehen auch die ganzen Teammitglieder nicht. Dann drehen 50, 40, 50, 60 Leute unter Umständen nicht. Also von den Maskenbildern und Kostümbildner, Kostümbilderinnen und so weiter. Also es dreht dann ein ganzes Team nicht. Die Finanzmittel der öffentlichen Rechtlichen gehen zurück. Das ist sehr bedauerlich. Der deutsche Kinomarkt ist gesund, aber er ist natürlich auf den deutschen Sprachraum für unsere Filme relativ stark limitiert. Wir werden sehen, wie sich die Streamingdienste in Zukunft verhalten, ob es da neue Aufträge geben wird. Alles ist im Umbruch.
Was ist mit der Klage, dass die Drehbücher auch nicht besonders gut sind, was Deutschland angeht?
Ich finde, die Qualität der Drehbücher hat sehr zugenommen. Es hat ja in den letzten 20 Jahren eine Erkenntnis gegeben, dass es etwas gibt, die Dramaturgie. Anfangs wurde gesagt, da würden die Amerikaner jetzt noch ihre Dramaturgie hierher importieren. Das ist nicht wahr. Die Amerikaner haben nichts anderes getan, als Aristoteles zu lesen und das mit neuen Begriffen zu versehen. Das ist eine zutiefst europäische Tradition. Die kennen unsere Kinder auch. Wenn wir Geschichten erzählen und die Geschichte ist langweilig, dann sagt das Kind, ist aber langweilig.
Apropos Drehbücher, gleich klären wir die einfachste Frage der Welt. Was macht ein gutes und was macht ein schlechtes Drehbuch aus? Ulrich Limmer ist unser Gast heute Vormittag in SWR 1. Leute, der Schneuzer kam gerade über Sender, weil es ist halt manchmal so, dass man im Februar eine kleine Erkältung hat.
Ist nicht ansteckend.
Sehr gut. Wir wollten drüber reden, was ein gutes Drehbuch ausmacht. Kann man das in 1, 2, 3, 4, 5 Sätzen?
Also der einfachste Satz ist, es ist nicht langweilig.
Ja.
Da kann man jetzt vieles darunter verstehen. Da kann man jetzt auch ausholen, was die Ingredienzien sind, damit es nicht langweilig ist. Es hat viel mit den Charakteren zu tun, mit den Konflikten zu tun, in denen diese Charaktere stecken.
Mit Handlung?
Mit Handlung natürlich auch. Der Konflikt gebiert Handlung, dass jemand etwas will.
Ja.
Dass jemand etwas will. Jetzt ist es natürlich so, dass das Drehbuch nur eine Zwischenform zum Film ist. Und es ist absolut unabwendbar, dass man dafür auch einen tollen Regisseur braucht, tolle Darsteller, einen tollen Kameramann, ein tolles Team, einen tollen Musiker, einen tollen Schnittmeister oder Schnittmeisterin oder Regisseurin natürlich genauso. Das ist ein Team, aber man braucht für ein tolles Drehbuch dann einen tollen Regisseur, der genau die Richtung vorgibt und sagt, die Reise geht in diese Richtung.
Okay, dann machen wir es vielleicht einem konkreten Beispiel fest. Sie haben vor 2-3 Jahren mal ein Drehbuch gemacht für einen BR-Tatort, also ein sehr eingeführtes Format. Batic, Leitmeier gibt seit 25 Jahren, die kennt man. Und da jetzt sozusagen eine Geschichte für die zu schreiben, ist das einfach oder ist es gerade deshalb schwierig, weil man sozusagen bestimmte Erwartungshaltungen auch nicht befriedigen möchte?
Also das Drehbuch stammte von Max Werberböck. Ich habe da ein bisschen mitgeschrieben in der Anfangsphase. Und der hatte eine fantastische Grundidee. Und das ist, betrifft dann wiederum den inneren Konflikt einer Figur. Nämlich, dass Leitmeier zu einem Todesfall gerufen wird, da hat sich eine Frau vom Balkon gestürzt oder ist gestürzt worden und er erkennt in dieser Frau die frühere Geliebte wieder und er muss feststellen, dass es sich um eine Prostituierte handelt. Aha. Und die hat ihn Schlag auf Fall oder wie sagt man, Fall auf Schlag oder wie auch immer verlassen.
Knall auf Fall.
Knall auf Fall.
Okay.
Und er wusste nie warum und er steht in einem sehr großen inneren Konflikt. Soll er das offenlegen seinem Chef oder soll er es nicht offenlegen? Mhm. Wie gesagt, es ist ein Konflikt, es geht auch um innere Konflikte, der dann sich abspielt zwischen Batic und Leitmeier von Loyalität oder Nicht-Loyalität.
Also, da gibt es ein Drehbuch. Sie wissen, wie das Drehbuch aussieht, haben es möglicherweise von Anfang bis Ende mitkonzipiert oder selbst geschrieben. Da können Sie aber noch nicht draus schließen, dass am Ende der Film genauso aussieht, wie Sie sich's in Ihrer Fantasie vorgestellt haben.
Also der wird, wenn ich das Drehbuch geschrieben habe oder mit jemandem zusammengeschrieben habe, ich habe ja viel zusammengeschrieben mit Paul Maar, die ganzen Kinderbücher von Paul Maar verfilmt. Also da wissen Sie natürlich nie, wie es am Ende ausschaut. Sie haben Bilder im Kopf und dann müssen Sie sich von den Bildern verabschieden, weil dann das, was gesucht wird, was der Regisseur aussucht, sieht meistens anders aus. Sie können niemals Ihre eigene Fantasie genau treffen. Das ist auch gar nicht die Absicht, sondern dann geht es in andere Hände über. Ich begleite das dann in den Fällen, wo ich auch der Produzent bin, auch als Produzent, habe einen Einfluss drauf, aber ich überlasse natürlich dann dem Regisseur, daraus sein Kleid zu stricken. Er muss es dann zu seiner Sache machen, ohne das Drehbuch zu verraten, ohne das Drehbuch einfach zu verändern. Aber das muss dann in die Hände des Szenenbildners, des Kameramanns, vor allen Dingen des Regisseurs gehen.
Wir wissen inzwischen dank Ihnen, Herr Limmer, was ein gutes Drehbuch ist. Wir wissen noch nicht ganz genau, was ein schlechtes Drehbuch ist.
Die Antwort ist ja genauso einfach wie beim guten Drehbuch. Es darf nicht langweilig sein. Sie merken es daran, wenn Sie das Drehbuch lesen, ob Sie es weiterlesen wollen oder nicht. Ja. Wenn Sie es nach 10 Seiten weglegen und sagen, es interessiert mich einfach nicht, was diese Figuren erleben werden, dann ist es ein ganz klares Zeichen dafür, dass da was nicht stimmt und dass es einfach nicht gut ist.
Und da gibt es auch keine 2 oder 3 Meinungen?
Na, natürlich gibt es immer viele Meinungen. Wir sind ja nicht in der Ingenieurskunst, wo man sagt, ich kann dir beweisen, dass das ein Meter ist und ein Meter ist ein Meter und wenn du es nicht glaubst, dann geh zum Urmeter nach Paris und dann wirst du es kapieren. Natürlich, ich kenne es selber von eigenen Projekten, die ich gemacht habe, die Redakteure abgelehnt haben und die nächsten Redakteure fanden es super. Ja. Das ist klar, wir leben glücklicherweise da in einem Bereich, wo es sehr stark auf die persönliche Empfindung ankommt. Glücklicherweise gibt es so etwas nicht wie, sagen wir mal, die Reichsfilmkammer, die sagt, das darf gemacht werden und das nicht. Wir leben da glücklicherweise in einem freien Land. Damit muss man leben. Natürlich, dass manche Sachen abgelehnt werden, manche Sachen anders gesehen werden, als wir sie sehen, als ich sie sehe. Ja. Logisch, klar.
Wie kommt es, dass bei manchen Filmen die Übereinstimmung ganz, ganz groß ist? Da sagt man, ein wunderbarer, ein herrlicher, ein berührender Film. Und bei anderen Filmen die Wahrnehmung höchst unterschiedlich ist. Also beispielsweise Tarantino, Inglourious Basterds. Kenne ich nur 2 Fraktionen. Die eine Fraktion, grauenhaft, blutrünstig, schrecklich, will ich nicht sehen. Die andere Fraktion, grandios und großartig.
Ja, mir hat der Film sehr gut gefallen. Ich musste da auch lachen. Also ich habe mich auch gefreut, wie Hitler umgebracht wurde. Und dann habe mir gedacht, schade, dass es nicht passiert ist in Wirklichkeit. Aber natürlich akzeptiere ich, wenn jemand sagt, erstens mal ist es geschichtsverfälschend. Das ist halt so, es war so nicht. Zweitens ist es natürlich blutrünstig, weil Tarantino immer blutrünstig ist. Aber das Wunderbare bei ihm ist, dass er sich einfach Sachen traut, die man sonst so nicht sieht und abgründige Figuren erzählt, wirklich abgründige Figuren erzählt. Das finde ich sehr viel interessanter als glatte, in jeder Phase ihres Tuns nachvollziehbare Figuren. Jeder Schauspieler sagt, lass mich bitte den Bösen spielen. Das sind die interessanteren Figuren. Man möchte ihnen nicht im wirklichen Leben immer begegnen. Ich weiß auch nicht, ob man Herrn Tarantino unbedingt begegnen will, aber das ist auch für mich zweitrangig. Ich werde es wahrscheinlich nicht tun, ihm begegnen. Ja. Mich interessieren seine Filme oder andere Filme, die ähnlich polarisieren. Also der Mittelweg ist oft mal der Tod.
Ja. Ja, wobei bei Tarantino jetzt ein Interview aufgetaucht ist, das auch 15 Jahre alt ist, wo er sich über Polanski geäußert hat und den Umstand, dass eine 13-Jährige ihn der Vergewaltigung bezichtigt hat und Tarantino das alles nicht so schlimm fand.
Also wenn jemand eine 13-Jährige vergewaltigt, dann ist das schlimm. Punkt.
Da gibt es keine zwei Meinungen.
Nee, da gibt es keine zwei Meinungen. Ich schaue mir trotzdem weiterhin Filme von Polanski an. Also das hat auch nicht der Polanski nur alleine gemacht, die Filme. Also jetzt zu sagen, ich darf jetzt keinen Polanski-Film mehr anschauen, fände ich jetzt ein Problem. Aber natürlich, wenn Polanski, wenn ihm nachgewiesen wird, dass so etwas passiert, dass er so etwas getan hat, dann ist er straffällig. Klar. Ganz simpel, ganz einfach.
Diese andere Geschichte, um das abzuschließen, also es gibt ja Leute, die sagen, da müssen jetzt Schauspieler aus Filmen rausgeschnitten werden oder im Falle Wedel irgendwelche Zweiteiler, drei, vier, fünf Mehrteiler dürfen nicht mehr wiederholt werden. Wie sehen Sie das?
Also ich verstehe sehr gut, dass Kevin Spacey aus dem Film von jetzt stehe ich auf dem Schlauch, Sie wissen, wen ich meine, Ridley Scott, genau, herausgeschnitten wurde. Das ist erstens eine Frage des guten Geschmacks, wenn jemand so etwas vorgeworfen wird. Zweitens ist es natürlich ganz einfach. Sie können so einen Film plötzlich nicht mehr bewerben. Sie können nicht mehr auf das Plakat draufschreiben mit Kevin Spacey.
Ja. Was ist mit der Wiederholung von Wedel?
Das muss ich glücklicherweise nicht entscheiden. Gut. Das müssen andere.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Ulrich Limmer, Drehbuchautor, Filmproduzent, Professor an der Filmhochschule in München. Ein Mann, der auch ganz viele Preise im Lauf seines beruflichen Lebens abbekommen hat. Bayerischer Filmpreis, Deutscher Filmpreis, Oscar-Nominierung damals für Stonk. Gibt es irgendeinen Preis, auf den Sie besonders stolz sind oder der Ihnen besonders viel bedeutet?
Also die Oscar-Nominierung, der Film und vor allen Dingen natürlich Helmut Dietl bekommen hat für Stonk, war natürlich ein unglaubliches Erlebnis. Wir waren auch dort, das ist irreal eigentlich, wenn man dort ist. Das war schon toll. Aber jeder Preis, den man für einen Film bekommt, an dem man jahrelang arbeitet, mit einem super Team, mit super Kolleginnen und Kollegen, mit einem tollen Regisseur, das ist jedes Mal eine große, große Freude.
Erleichtert auch die Arbeitsbedingungen insofern, dass es fürs eigene Renommee gut ist und man dann auch den ein oder anderen Auftrag leichter an Land ziehen kann?
Ja, also da halte ich es mit Sepp Herberger, der sagt, nach dem Spiel ist vor dem Spiel, nach dem Film ist vor dem Film. Man wird vielleicht schneller zurückgerufen, man bekommt vielleicht eine höhere Glaubwürdigkeit, aber trotzdem wird jedes Projekt wieder unter die Lupe genommen. Also man ist immer herausgefordert, wieder etwas Gutes zu liefern. Man kriegt nicht irgendwie Geld für etwas, was man vor 2 Jahren getan hat, sondern es ist jedes Mal eine neue Herausforderung.
Wenn Sie zurückblicken, gibt es irgendeinen Menschen aus diesem Filmgeschäft, von dem Sie sagen würden, der hat mich wie kein anderer beeindruckt?
Also da gibt's viele. Da ist natürlich Helmut Dietl, von dem ich wirklich sehr viel gelernt habe, als Autor sehr viel gelernt habe. Wir haben ja 2 Jahre am Drehbuch gesessen. Das war eine unglaublich starke und faszinierende Persönlichkeit, mit allen Licht- und Schattenseiten. Ein unglaublich intelligenter Mann mit einem Röntgenblick für Menschen. Das habe ich noch nie erlebt bei jemandem, der sofort erkennt, wo die Stärken und Schwächen von jemandem
liegen. Aber keiner, der übergriffig geworden ist?
Nein, 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 nein. Das habe ich nie erlebt, wirklich nie erlebt.
Also Dietl, einer, der Sie sehr beeindruckt hat.
Ja.
Es gibt vermutlich auch Leute in dieser Branche, mit denen Sie nicht mehr arbeiten wollen.
Über die reden wir nicht.
Über die könnten wir gerne reden, nee, wenn aber, Sie wollen.
Nee, will ich nicht. Okay. Die wollen ja mit mir wahrscheinlich auch nicht mehr. Also das sind ganz wenige, muss ich wirklich sagen. Das ist ein Metier, das ich sehr genieße, wo ich mich immer wieder freue, neue Leute kennenzulernen. Okay. Wahnsinnig viele interessante Leute. Also ich kann da eigentlich nur Werbung machen dafür. Die Haltung, die man so normalerweise dem Filmgeschäft gegenüber einzunehmen glaubt, ist oberflächliche Menschen. Aha. Nein, es gibt gerade auf der kreativen Seite wirklich ganz, ganz großartige Leute.
Welches ist Ihr nächster Film?
Das ist eine Axel-Hacke-Verfilmung, das heißt Der kleine König Dezember, wo ich auch das Drehbuch selber geschrieben habe dafür. Das machen wir im Mai mit Ralf Hüttner in der Regie, mit Uwe Ochsenknecht wieder. Der spielt den kleinen König mit Oliver Vnuk und der Mina Tander. Freue ich mich schon sehr drauf. Eine große Herausforderung, weil der Ochsenknecht wird verkleinert auf Bleistiftgröße.
Okay.
Und es ist eine romantische Liebesgeschichte mit einem magischen Element, also etwas ganz Besonderes.
Und dann nochmal zum Schluss der Sendung der Hinweis, Stonk, also der Film, den Sie damals in den 90er Jahren mit Dietl zusammen gemacht haben, den gibt es jetzt als Theaterstück und Premiere ist übermorgen in Esslingen.
Premiere ist übermorgen, ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt, was Sie aus Dietls Film gemacht haben. Ich kenne das Theaterstück, also was Sie, das, die Vorlage, die, das Theaterstück kenne ich, das haben Sie super gemacht. Ich bin sehr gespannt und freue mich total auf die Premiere.
Okay. Morgen kommt einer, den Sie auch kennen, Dietmar Holzapfel.
Da müssen Sie mir jetzt helfen.
Deutsche Eiche, München.
Ah ja, natürlich.
Schwulenlokal mit Kultstatus.
Absolut. Da ich bekennender Heterosexueller bin, bin ich kein Stammgast in der Deutschen Eiche. Da wäre ich falsch aufgehoben. Aber natürlich, das ist eine Münchner Institution.
Okay, danke, dass Sie bei uns waren.
Es war eine Freude.
Eins gehört.